Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Guten Abend. Ihr habt euch gegen die Kneipe entschieden, ihr habt euch gegen den Biergarten entschieden und für die 100. Das ist ganz wunderbar. Aber dem Alkohol selbst, dem könnt ihr nicht entkommen. Denn Alkohol ist immer dabei. Auch bei uns heute in der Sendung. Und wenn ihr nicht grob anders aufgestellt seid als der Bundesdurchschnitt, dann sind genau 96,4% von euch dem Alkohol erstmal ganz grundsätzlich zugetan. Muss man sich mal vorstellen. Also jeder 30. von euch, hieße das im Umkehrschluss, trinkt gar nichts. Das Paradox am Alkohol ist ja, die meisten wissen, wie schädlich der ist, aber weil er überall ist und das ständig und eigentlich man immer ein Bierchen angeboten kriegt, wo man auch steht und geht, bringt auch die mächtigste Aufklärungskampagne nichts. Niloufar Elhami, wir können da ein Liedchen von singen.
Schon.
Weil wir haben heute noch über unsere letzte Redaktionsfeier gesprochen. Da bin ich mit so einem Wodka-Tablett rumgelaufen und du warst eigentlich meine beste Abnehmerin.
Das stimmt. Ein bisschen zu viel Wodka an dem Abend, aber nur Wodka und Wasser. Mir ging es allerdings am nächsten Tag nicht so gut.
Jetzt interessanterweise, ne, da lachen wir so, ach, saufen, super. Und andersrum betrachtet ist es eine Alkoholvergiftung, die führt zu den ganzen schlimmen Dingen, über die wir heute sprechen noch. Ne?
Absolut.
Also wie passt das eigentlich zusammen, dieses Paradox? Und wie gehst du damit um?
Wie passt das zusammen? Ich habe dir ja auch heute erzählt, dass in meinem Fall, ich bin kein Alkoholfan. Das klingt jetzt komisch. Wenn ich trinke, das ist sehr selten, vielleicht 3-mal im Jahr, dann will ich aber ordentlich saufen. Ich stehe auch dazu. Ich will die Wirkung haben. Trinken so nebenbei, nichts für mich. Das ist vielleicht auch paradox, aber ich trinke, um loszulassen, um feiern zu gehen, um die Kontrolle zu verlieren, aber nicht so oft.
Das ist ja auch wirklich ein Grundbedürfnis und vielleicht braucht unsere Gesellschaft das mal. Das muss man bei all diesen vernünftigen Aufklärungsworten auch sagen. Also wenn man das vielleicht noch anders irgendwie erreichen könnte, wäre auch super. Eine Entspannung vielleicht auch mal ohne Alkohol. Naja, jedenfalls klappt das und wir reden halt heute über Alkohol. Da geht es halt mehr um die, naja, nicht so schönen Sachen. Zufälligerweise ist gerade auch Aktionswoche Alkohol vom DHS. Kannst du sagen, war das Zufall oder habt ihr das geplant?
Ehrlich gesagt war das ein Zufall, der auch geplant sein kann. Wir haben einfach entschieden, die Sendung da zu setzen, hat gepasst.
Wir hören heute 3 Geschichten über den Alkohol. 3-mal könnte man sagen, das ist dein Bier in dein 100. Stefan Beuting, schön, dass ihr zuhört.
Die Radio Wissen 100.
Dein Bier, die 100 über Alkohol, die hört ihr heute Abend. Was mich bei der Sendung, bei der Vorbereitung wirklich fertig gemacht hat, das sind eigentlich die Zahlen rund um den Alkohol. Das war mir nicht bewusst. Knapp 3,5 Millionen Menschen sind in Deutschland alkoholabhängig oder trinken missbräuchlich. Hinter jedem Abhängigen stehen aber natürlich auch noch so Verwandte, Freunde, Familie. Das sind schätzungsweise 8 Millionen. Das macht mal locker 11,5 Millionen Menschen, denen es wesentlich besser ginge, wenn kein Alkohol da wäre. Noch eine Zahl. Ich komme aus einer Stadt, die heißt Wesel. Da wohnen etwas mehr als 60.000 Menschen. Und 74.000 Menschen, also deutlich mehr Menschen als in meiner Heimatstadt leben, sterben jedes Jahr an den Folgen von Alkohol. Zu denen ist im letzten Jahr einer dazugekommen und der heißt Harald Schottner. Dominik erzählt die Geschichte von seinem Vater, wie der am Alkohol zugrunde gegangen ist. Denn Dominik ist einer von den 8 Millionen Angehörigen, die darunter sehr gelitten haben. Er ist nämlich sein Sohn. Und er erzählt uns, wie er selbst den Zeitpunkt verpasst hat, an dem er vielleicht noch etwas für seinen Vater hätte tun können.
Nachricht 1. Donnerstag, 2. Oktober, 19.56 Uhr.
Ja, hi, ich bin's, der Opa. Ich wollte eigentlich bloß mal ganz kurz mein Englisch sprechen, aber der geht jetzt wahrscheinlich gerade ins Bett. Vielleicht könnt ihr irgendwann nochmal zurückrufen, dass ich ihn sprechen kann. Danke, ciao.
Das ist mein Papa auf meinem Anrufbeantworter. Der war da oft der Einzige, der drauf gesprochen hat, weil es so Tage gab, an denen er 3, 4, 5 Mal angerufen hat. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, nee, du kannst jetzt nicht mehr rangehen. Dann soll er halt auf den AB sprechen. Und nur deswegen habe ich jetzt überhaupt 5 Tonaufnahmen von meinem Vater, weil ich manchmal einfach keinen Bock hatte, mit ihm zu reden. Inzwischen kann er mich nicht mehr anrufen. Er ist am Montag, den 8. Dezember 2014 gestorben, mit 62, ganz allein in seiner Wohnung in Rothenburg ob der Tauber. In seinem Totenschein steht gegen 18.24 Uhr und als Todesursache natürlicher Tod. Ich hätte ehrlicher gefunden, wenn man reingeschrieben hätte, Herr Schottner hat sich zu Tode gesoffen und keiner hat's gemerkt. Mein Vater war nämlich Alkoholiker. Wein und Bier hat er sehr geliebt, aber abgeschossen hat er sich mit Wodka. Eigentlich müsste man sagen, er hat sich vergiftet. Ist doch absurd, oder? Dass das dann trotzdem als natürlicher Tod gilt. Ist ja eigentlich doch eine Fremdeinwirkung. Natürlich habe ich gewusst, dass mein Vater alkoholkrank ist. Ich habe es gewusst. Und natürlich auch, dass man sich totsaufen kann. Aber so schnell, oder war es gar nicht schnell, sondern es war ganz langsam, so wie so ein schleichender Suizid vielleicht. Und wir haben alle dabei zugesehen. Wie wurde denn aus meinem einst so stolzen Papa ein einsamer alter Mann, der sich die letzten Tage seines Lebens in seiner Wohnung eingeschlossen hat, der das Telefon nicht mehr abgenommen hat, der die Tür nicht aufgemacht hat, der Mails nicht beantwortet hat, der noch nicht mal die Butterbreze gegessen hat, die eine Nachbarin ihm vor die Tür gestellt hatte? Warum musste die Polizei am Ende mit Gewalt in seine Wohnung und ihn dann dort tot finden? Warum bin ich nicht einfach hingefahren und habe stumm geklingelt? Ende Oktober ruft mich mein Vater an und sagt, er sieht kaum noch was. Bisschen hell und dunkel, kaum Konturen, lesen geht nur mit Lupe, Mails liest ihm ein Freund vor. Die wichtigsten Telefonnummern hat der ihm in Schriftgröße 72 auf den Zettel geschrieben. Diese Sache mit den Augen, die kam tatsächlich über Nacht. Hausarzt, Augenarzt, beide ratlos, tippen auf so einen Mini-Schlaganfall und schicken meinen Vater dann nach Würzburg in die Uniklinik. Und auf den Überweisungsschein, da schreiben sie in großen roten Buchstaben:
Notfall. Rechts, links. Unklare Sehminderung. Vor allem übergeordnetes Sehzentrum. Oder psychische Krise.
1,5 Jahre zuvor hatte mein Vater schon mal sowas Ähnliches. Einen Krampfanfall mit Schaum vor dem Mund und so. Er hat sich spontan überlegt, mit dem Trinken aufzuhören. Und sein Körper, ja, der hat ihm das irgendwie zurückgezahlt. Aber jetzt das mit den Augen. Ich meine, er hat ja getrunken zu der Zeit, ne? Und ob das dann der Grund war, wieso er sein Augenlicht teilweise verloren hat, keine Ahnung. Medizinisch möglich ist es auf jeden Fall, aber das wurde nie festgestellt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Mein Vater hat sich nämlich nach ein paar Stunden aus der Uniklinik in Würzburg wieder selber entlassen. Und zwar gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte.
Nachricht 2. Dienstag, 21. Oktober, 18.19 Uhr.
Hallo, hier ist der Opa. Ich würde mich freuen, wenn ich den Führer wieder mal hören würde. Ich bin dann ab 8 weg, weil ich zum Fußball schauen gehe. Danke, ciao.
Ja, das hat mich natürlich geärgert mit dem Selbstentlassen aus der Klinik. Aber irgendwie hat es mich halt auch nicht gewundert. Mein Vater wusste irgendwie schon immer alles besser. So auf der Autobahn zum Beispiel. Wer ihm da blöd kam, bekam den Scheibenwischer gezeigt hier. Diese Geste vor dem Gesicht. Oder der wurde laut als Dackel oder als irgendwas anderes derbes Fränkisches beschimpft. Ja, mein Vater als Autofahrer, ja, der war echt ein Ekelpaket. Aber wenn er gefahren ist, dann hatte ich zumindest nie Angst. Bis auf einmal, da hat er uns aber am Ende dann auch das Leben gerettet. A9, kurz vor München, wir so auf der linken Spur, 130, 140 km/h, plötzlich stehen auf allen drei Spuren Autos, ja, stehen einfach da. Ich schrei, meine Mutter schreit, nur mein Vater bleibt ruhig und quetscht das Auto so zwischen der linken Spur und der Leitplanke auf dem Grünstreifen durch. So, ohne Kratzer.
Sit down there, we gotta talk, you're acting like a kid. We don't wanna hear about the things you never did. You could have been a legend, but you became a father. That's what you are today. That's what you are today.
Meine Mutter sagt, dass mein Vater in seinem Rotenburger Freundeskreis früher immer so ein bisschen auch der Angeber war. Ja, der mit den schicksten Klamotten, aber trotzdem beliebt und natürlich auch überall dabei. Ist ja klar.
Nicht unbedingt der leiseste, aber charmant, fröhlich, offen. Ja, so ein Mann, der die Herzen der Frauen gewinnt.
Meine Mutter kommt aus München und lernt meinen Vater bei so einer Skifreizeit kennen, ich glaube von der evangelischen Kirche. Und dann haben sie sich da auch verliebt. Und wenn ich mir Fotos von damals anschaue, dann ja, sieht mein Vater selbstbewusst aus, sehr kräftig, lange Haare, so einen prätentiösen Henri Quatre-Bart hat er, das dieses Ding um den Mund rum, schicke Klamotten hat er an. Manchmal schaut er ein bisschen grimmig, aber meistens lacht er auch ziemlich ausgelassen.
Das Trinken war in dem Freundeskreis an der Tagesordnung. Also an der Tagesordnung, wenn man sich getroffen hat. Also das war immer ein Anlass zum Feiern, zum Ausgehen, zum Weggehen, zum Zusammensein, was ja auch sehr schön war, war sehr, alles sehr gesellig und sehr, sehr großer Freundeskreis. Für mich war das absolut neu, sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich aus einem ganz anderen familiären Hintergrund komme. Da war Alkohol, gab's nicht. Also höchstens mal ein Säckchen zum Silvester, aber das war sehr klein geschrieben. Das musste ich alles lernen, auch damit umzugehen, da nicht in dieses Fahrwasser reinzukommen.
Ja, 1978, da haben dann meine Eltern geheiratet. Zur Hochzeit, sagt meine Mutter, gab es sehr viel zu trinken und ihre Eltern hat es damals auch sehr gewundert. Aber so war es halt, ja. Meine Mutter, die war damals 23 und Grundschulreferendarin, mein Papa, VWLer, 26, hat damals bei der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg gearbeitet. Und da hat er unter anderem untersucht, ob es in Deutschland einen Markt für Kakis gab. Ja, und wenn man sich heute mal die Supermarktregale ansieht, dann kann man sagen, ja, den Markt, den gab es wohl.
Nachricht 3. Sonntag, 2. November, 18.56 Uhr.
Ja, hi, hier ist der Opa. Wollte ich bloß mal erkundigen, wie es euch so geht. Danke, ciao.
Und nach dem Kakimann wurde mein Vater dann der Huber-Buber-Mann, dann der Kartoffelknödelmann, dann der Nudelmann. GfK, Wrigley's, Pfanny, Barilla, das sind die Namen der Firmen, für die mein Vater und mit denen mein Vater gearbeitet hat. Und zwar gerne und auch sehr viel.
Ja, die Routine war dieses doch sehr konsequente Aufstehen, sich nicht hängen lassen. Der war ja nie krank oder hat aus solchen Gründen auch nie die Arbeit irgendwie mal hängen lassen. Das war schon sehr diszipliniert, muss ich sagen. Also das war schon bemerkenswert. Immer top rasiert, eingeduftet, also hat immer darauf geachtet, dass er gut riecht und dass er sehr gut gekleidet ist. Das war so das, woran ich mich auch sehr gerne erinnere, dass er immer ein Mann war, der auf sich geachtet hat. Dass er nach außen immer gut gewirkt hat.
Hm. Entschuldigung.
Naja, unter der Woche war so der Einstieg in den Abend, wenn man dann spät gekommen ist. Spät war schon auch 6:30, 7 zum Teil oft. Und es war mit Sicherheit ein anstrengender Arbeitstag. Dann fing man ja, mit Bier, mit Weißbier, mindestens 2, 3 Weißbieren an. Und es war aber dann kein Stopp, sondern dann wurde noch ja, Frankenwein, Boxbeutel hinterher getrunken. Und das war alles im Bereich des Normalen oder gestaltete sich, sah immer so normal aus, ja. Also das ist so meine Erinnerung, dass es sehr, sehr intensiv war, ja. Also ich möchte mich da nicht festnageln auf jeden Tag, aber diese Erinnerung, dass man das doch sehr kontinuierlich und sehr konsequent durchgezogen hat, das ist mir schon noch sehr präsent und vor allem, das hatte ich dir ja auch schon gesagt, das morgendliche Erwachen war ja auch nicht ganz so einfach und man musste ja dann doch wieder spätestens 8 Uhr, 8:30 in der Arbeit sein. Das eigentlich jeden Morgen dann, weil man ja wusste, dass man noch ein bisschen alkoholisiert riecht, dass man dann jeden Morgen eben auch noch mindestens 1, 2 Päckchen Kaugummi oder so reingeworfen hat, damit halt die Menschen in der S-Bahn oder der Arbeitgeber das nicht merkt.
Ich habe damals ja immer gedacht, dass mein Vater deswegen so viel Kaugummi gekaut hat, weil er einfach Wrigley's noch so toll fand, seinen früheren Arbeitgeber. Und das passte auch irgendwie so in das Bild, dass ich keinen Vater mit Kater hatte, ja, oder mich zumindest nicht dran erinnere. Wenn ich an meinen Vater aus meiner Kindheit denke, dann ist da immer so ein wacher Papa mit einer coolen Arbeit, ein Papa, mit dem ich zu den Bayern ins Fußballstadion gehe, obwohl er eigentlich Clubfan ist. Ein Papa, der für mich im Urlaub Rennautos aus Sand baut und ein Papa, der meiner Fußballmannschaft halt einen Satz Trikots organisiert. Ja, ein cooler Papa halt. Ja, Ja, wir wohnen damals in so einer typischen Vorstadt-Reihenhaussiedlung vor München. Spielplatz vor der Tür, nur Gehwege. Super für uns Kinder, aber so ein bisschen eng ist es halt auch.
Also ich kann mich schon erinnern, dass auch mal Nachbarn, mit denen wir ja dann auch in Italien waren, dann schon mal geäußert haben, ja, der schluckt schon ganz schön was weg. Aber er verträgt ja auch was. Und so nach dem Motto, dann ist ja auch alles gut, ja, so. Verträgt was, der Körper macht es mit und kann ja wieder arbeiten. Und man hat das überhaupt nicht thematisiert. Alkoholismus war damals kein Thema.
Wie kann das bitte schön sein? Niemand hat über Entzug gesprochen. Ja, wir sind Mitte der 80er, AIDS ist ein Megathema, aber Alkoholismus ist es nicht? Nee, sagt meine Mutter immer wieder. War es nicht.
Da hätte man nie offen und frei drüber sprechen können. Entzug, sowas, an sowas hat man nicht gedacht. Nein.
Ja, stattdessen kraxelt mein Vater Ende der 80er die Karriereleiter so ein bisschen rauf, ist oft mit dem Flugzeug unterwegs, ist viel in Italien, Mailand, Parma. Und der Grund dafür ist Barilla, dieser italienische Nudelhersteller. Barilla und Pfanni werden nämlich damals Partner und mein Papa und seine Kollegen sollen Barilla helfen, in den deutschen Markt zu kommen. Und zum Dank laden die Barilla-Leute, die Pfanni-Leute nach Italien ein zur Fußball-WM 1990. Und zwar nicht irgendwohin, sondern nach Mailand ins Merzer-Stadion. Vorrunde, Deutschland gegen Jugoslawien, 4-1 für Deutschland, sensationelles Spiel, sensationeller Lothar Matthäus und auch Rudi Völler.
Kann auch mit rechts schießen. Oi! Ist drin, 4-1, Rudi Völler. Italiener.
Rudi Völler, den haben meine Eltern dann später tatsächlich nochmal getroffen in Rom zum Essen. Völler spielt damals beim AS Rom und dessen Sponsor war eben Barilla. Und von dem Essen gibt es ein Foto, links mein Vater, in der Mitte Rudi Völler, rechts meine Mutter. Und mein Vater sieht halt einfach total zufrieden aus. In der Zeit kriege ich immer häufiger mit, dass sich meine Eltern streiten. Das Treppenhaus bei uns ist offen, mein Vater hat eine ziemlich laute Stimme und ich setze mich immer im ersten Stock auf die oberste Stufe und lausche.
Er wurde ja auch dann massiv, also unter Alkoholeinfluss, auch nicht unbedingt mehr unter Kontrolle. Vielleicht gab es da auch etwas von der Arbeit her, was ihn geärgert oder verunsichert hat, ich weiß es nicht. Aber es gab ja durchaus auch zu Hause Anlässe, wo er schon ankam und eigentlich hast du auf ihn gewartet als kleines Kind. Und er war dann aber hochgeladen und hat zum Beispiel einmal, erinnere ich mich ganz drastisch, seinen Aktenkoffer mit 4 so goldenen Nägeln unten am Boden auf den schönen Esstisch gepfeffert und da war da eine tiefe Kuhle drin. Es war so viel Aggression und so viel Lautheit da drin. Das war etwas, wo ich dann gesagt habe, nicht, da habe ich jetzt Angst. Und solche Dinge haben sich ja dann wiederholt. Also auch versuchte Tätlichkeiten oder ich bin dann auch mal in die Toilette und habe mich eingesperrt und hatte wirklich Angst, dass mir was passiert, aber ich hatte auch Angst, dass uns beiden was passiert.
1991 zieht mein Vater dann aus dem gemeinsamen Haus aus, in so eine kleine Wohnung, nur so 600 Meter entfernt. Und da besuche ich ihn dann manchmal vor der Schule, bevor er in die Arbeit fährt. Ansonsten sehen wir uns jedes zweite Wochenende. Er kommt mal zum Fußballtraining, zu meinen Spielen. Wir fahren auch mal ins Disneyland nach Paris und natürlich auch zu meinen Großeltern nach Rothenburg. Und ganz ehrlich, so ließ sich die Trennung echt gut aushalten. Anfang 93 dann lassen sich meine Eltern scheiden, meine Mutter und ich ziehen in den nächsten Ort gemeinsam mit ihrem heutigen Mann und im Mai kommt dann ihr gemeinsames Kind zur Welt, mein Bruder.
Nachricht 4. Dienstag, 25. November, 19.13 Uhr.
Ja, hi, hier ist der Opa. Wollte mich eigentlich nur mal erkundigen, wie es euch geht. Ciao, schöne Grüße an den Kleinen.
Das Jahr 93 ist da aber noch nicht rum. Im Spätsommer heiratet mein Vater zum zweiten Mal. Seine neue Frau Manu kommt wie er aus Rothenburg und die beiden kennen sich auch von der Skifreizeit von früher. Und wieder getroffen haben sie sich da, wo sich alle Rothenburger treffen.
Freitags in der Wolfschlucht beim Stammtisch, wo so seinerzeit halt immer, also die Rothenburger sowieso und dann halt jeder, der so am Wochenende mal wieder da war, ist Freitagabend in die Wolfschlucht und hat da Gott und die Welt getroffen.
Die Wolfsschlucht. Die kenne ich auch noch. Meine Eltern waren da früher auch oft feiern, aber mei, vorbei. So wie auch die Zeit meines Vaters bei Pfanni. Die Firma wird 94 nach Norddeutschland verkauft, er will da aber nicht mit, geht stattdessen nach Frankfurt, macht da irgendwas mit Marketing. Und seine zweite Frau, die arbeitet aber damals in München, lebt in seiner kleinen Wohnung und die beiden führen eine Fernbeziehung.
Ich war irgendwie mal dienstlich unterwegs oder sonst wie, habe abends zu Hause angerufen. Da ist mir also oft aufgefallen, dass er sehr verwaschen spricht. Und das hat er dann immer erklärt, dass er müde ist. Und genau das ist erstmals für mich bewusst worden, eigentlich in der Frankfurter Zeit. Aber das habe ich da überhaupt noch nicht mit Alkohol in Verbindung gebracht.
Nach 2 Jahren in Frankfurt verlässt mein Vater die Firma dann wieder und keiner weiß so genau, warum. Seine Frau vermutet heute, vielleicht, ja, hat der Alkohol auch damals schon eine Rolle gespielt. Dann spricht sie aber auch von Mobbing. Und ich habe dann mal in die Unterlagen geschaut, die ich von meinem Vater von damals noch habe. Und da steht auch nichts Konkretes drin. Alles ist so Arbeitszeugnis, Prosa, keine Hinweise auf Alkohol, auch nicht in Chiffren. Mein Vater und ich verstehen uns zu der Zeit gar nicht gut. Eigentlich schon seit 93 nicht mehr. Ich bin ein Teenager, habe keinen Bock, ihn zu besuchen, will nicht mit ihm und Manu in den Urlaub fahren und will aber vielleicht auch einfach meinen Platz nicht mit ihr teilen. Im Dezember 97 wird mein Vater dann nochmal Vater, ein Mädchen, Annalena. Die drei wohnen jetzt im Süden von München, das ist so eine gute S-Bahn-Stunde von mir entfernt. Mein Vater ist da schon 1,5 Jahre lang mehr oder weniger arbeitslos. Ich bin zu alt, sagt er immer, zu teuer. Und dann zeigt er mir seine Ordner mit den Bewerbungen und erzählt mir, dass er sich selbstständig machen will, aber das haut nicht hin. Also fängt seine Frau 9 Monate nach der Geburt wieder zu arbeiten an und mein Vater bleibt zu Hause.
Ich habe immer gesagt, ich habe jetzt mal lang genug gearbeitet, ich bleibe jetzt gern mal noch 2-3 Jahre zu Hause. Aber nachdem er eben nichts gehabt hat, war das natürlich dann sozusagen die naheliegendste Lösung zu sagen, okay, ich konnte 1:1 in meinen Job wieder zurück, ich habe ja nicht mal meinen Schreibtisch ausräumen müssen, konnte da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe.
Ja, das würde man dann wohl einen geräuschlosen Rollenwechsel nennen. Er kümmert sich um den Haushalt, sie ums Geld und heute würde jeder sagen, klar, geht. Aber damals gab es halt einfach noch nicht so viele Männer, die das gemacht haben. Bei meinem Vater geht glücklicherweise erstmal alles soweit ganz gut. Den Haushalt kriegt er ganz gut gewuppt, das Kind auch. Nebenher geht er sogar noch 3-mal die Woche ins Fitnesscenter und seine Frau
hat ja auch das Gefühl, dass er auch sich da wohlfühlt. Also da war er ja zum Beispiel 3-mal in der Woche im Fitnessstudio. Vormittags, wo die Annalena dann in der Kinderbetreuung war, das war eigentlich, denke ich, eine gute Zeit.
Diese gute Zeit hält dann bis ungefähr 2004, 2005. Mein Vater und seine Familie wohnen mittlerweile wieder in Heimstetten, dem Ort, wo auch ich groß geworden bin. Und meine Schwester geht tatsächlich auch in die Schule, in die ich damals gegangen bin. Bei ihr wird zu der Zeit aber ADHS diagnostiziert. Und die Noten, die sind so, naja.
Da ist er irgendwie nicht so recht mehr mit ihr zurechtgekommen. Da habe ich auch so das Gefühl, da hat er das einfach auch die Rolle nicht mehr haben wollen. Also wie gesagt, dann eben jemanden für alles und jetzt, also Hausaufgabenbetreuung oder Putzfrau, wo man dann sich schon fragen muss, und was macht er in der Zeit? Ne?
Das habe ich mich auch oft gefragt. Was macht er eigentlich? Seine Frau sagt damals auf jeden Fall nicht trinken. Stattdessen sitzt er am Computer, daddelt so ein bisschen vor sich her, macht den Rechner platt, setzt ihn neu auf, mischt ein bisschen in der Lokalpolitik mit, in der Elternvertretung, hilft bei der Tafel. Aber das Thema Job, das ist da schon längst durch. In der Zeit habe ich auch angefangen, einige meiner Freunde um ihre Väter so zu beneiden. Die mit ihren erwachsenen Söhnen gemeinsam Fußball schauen, die mit ihnen in die Berge gehen, die vielleicht auch mal ein Bier zusammen trinken oder sie einfach fragen so, hey, wie läuft's denn mit deiner Freundin? Das macht mein Vater alles nicht. Stattdessen fängt er jetzt wieder so mit dem Trinken an, dass es andere auch mitbekommen.
Sagen wir mal, bis es mir so richtig gedämmert hat, würde ich mal sagen, das war vielleicht so 2009, 2010 allerspätestens im Sommer oder so. Weil da erinnere ich mich jetzt auch an noch so ein paar Situationen im Sommer deswegen, weil wir dann ganz gerne mal nach 2 Litern Wasser Weinschorle getrunken haben. Und deswegen war meistens ein Weißwein im Kühlschrank. Und da ist mir also aufgefallen, dass nicht mehr der gleiche drin steht. Also zwar immer noch eine Flasche im Kühlschrank, aber plötzlich ein anderes Etikett. Da habe ich ihn drauf angesprochen, nee, und das bildst du dir ein. Also mit schon einer gewissen Aggressivität. Aber nee, also A, geleugnet und B, sozusagen mich verdächtigt. Verdächtigt in dem Sinn, ich würde spinnen und mir was einbilden und so. Ne?
Einer der Sätze, die ich zu der Zeit am häufigsten sage, wenn es um meinen Vater geht, ist, er hat zu viel Zeit. Man muss sich das mal vorstellen. Kind ist in der Schule, keine Hobbys, kein großes Ehrenamt. Die wenigen Freunde, die er hat, wohnen fast alle nicht am Ort. Andere hätten sich in so einer Situation wahrscheinlich ein Hobby gesucht oder hätten ihre alte Mutter gepflegt oder hätten nochmal ein Studium angefangen, hätten also irgendwas Sinnvolles gemacht. Aber mein Vater, der ergibt sich einfach seinem Phlegma und wird immer wunderlicher.
Das hat natürlich schon zu zunehmender Unzufriedenheit und dann entsprechend Auseinandersetzungen auch geführt.
Die Leidtragende in erster Linie ist meine Schwester. Die ist heute 17, wir reden ohne Mikro und sie erzählt mir, dass unser Vater oft die Haustür von innen zugeschlossen und den Schlüssel stecken lassen hat, wenn sie aus der Schule heimkam. Oder dass er den ganzen Tag im Schlafanzug rumgelaufen ist, was natürlich mega peinlich ist, wenn man gerade ein paar Tage lang eine französische Austauschschülerin zu Gast hat. Ganz handzahm ist meine Schwester damals zwar auch nicht, muss man fairerweise sagen, aber wer ist das als Teenager schon? Ja, und so schaukelt sich das dann immer häufiger hoch, bis eben auch mal was zu Bruch geht.
2012 war es dann schon so, dass als auch die Annalena dann das alles realisiert hat oder wir mal drüber gesprochen haben, wie zu reagieren ist, wenn er irgendwie mal völlig austickt und Notruf und solche Geschichten.
Sowas willst du halt nicht hören über deinen Vater. Notruf, Polizei, austicken, ne? Aber so war er halt. Wie früher, nur eine Spur krasser, eine Spur besoffener. Aber immerhin, jetzt stand halt mal ein Entzug zur Debatte, eine Therapie. Hat ihm ja auch echt genug Leute zugeredet. Seine Frau, sein damaliger Hausarzt, ein guter Freund und ich. 2012 hat mein Vater dann endlich gesagt, okay, ich muss was tun. Und dann ist er zu so einer ambulanten Therapie gegangen in München, um zu lernen, wie man kontrolliert trinkt. Klingt super. So realistisch irgendwie, ne? Schließlich ist Alkohol ja ein Schmiermittel in unserer Gesellschaft. Und wer nichts trinkt, der macht sich natürlich verdächtig. Das Ding ist aber, dieses kontrollierte Trinken war für meinen Vater einfach der falsche Ansatz. Er hat halt einfach nicht funktioniert. Und warum? Weil er es einfach nicht wollte. Er sollte da unter anderem so ein Trinktagebuch ausfüllen, ja? Aber es ist halt ein Witz. Ja, reingeschrieben hat er meistens sowas wie 2 Gläser Prosecco, 1 kleines Bier oder 2 Viertel Wein, 1 Radler. Ja, nix von Wodka, nix von Whisky, nix von Grappa. Und es passte halt auch null zu dem, was meine Schwester erzählt hat, dass sie nämlich immer wieder kleine Lager von Schnapsflaschen an unmöglichen Stellen im Haus gefunden hat. Im Kleiderschrank, hinter Büchern, im Kabuff, überall.
Nachricht 5. Samstag, 29. November, 20.19 Uhr.
Ja, hi, hier ist der Opa. Wenn ihr denn Zeit habt und den Kleinen ins Bett gebracht habt, wäre schön, wenn ihr mich mal ganz kurz anrufen würdet. Danke, ciao.
Sommer 2013, jetzt spitzt sich die Lage bei meinem Vater echt zu. Er fährt nicht mehr mit in den Urlaub, er schläft unterm Dach, die Anwälte kommen ins Spiel, das Wort Auszug fällt zum ersten Mal und zwischendurch kracht mein Vater auch noch sternhagelvoll vom Fahrrad. Danach sieht er aus, als hätte ihn jemand wirklich krass vermöbelt. Das Blöde ist, am nächsten Tag hätte er eigentlich einen Termin bei der Caritas, um sich über eine Therapie zu informieren. Da geht er aber dann nicht hin, weil er sich schämt. Wir telefonieren oft in der Zeit. Mal schiebt mein Vater die Schuld auf seine Frau und unterstellt ihr, sie hätte einen anderen. Dann ist er wieder ein Häufchen Elend, das ganz genau weiß, worum es geht. Und ich merke, dass ich keine Ahnung habe, wie man mit Alkoholikern sprechen soll. Meine Freundin rät mir, klar, direkt und wenn du merkst, er ist voll, dann leg auf. Sie kennt sich aus. Seit sie denken kann, ist ihr Vater Alkoholiker. Im August 2013 stirbt er mit 60 an einer Überdosis Wodka. Und ich schreibe meinem Vater per Mail: Lass mich nicht mit knapp über 30 ohne Vater dastehen, so wie er es bei Tina und ihren Geschwistern gemacht hat. Und mein Vater antwortet:
Lieber Dominik, keine Sorge, ich werde mich nicht mit Alkohol abschießen. Ich habe jetzt ganz andere Sorgen. Scheidung, eventuell, neue Wohnung etc. Liebe Grüße, Papa.
3 Monate später, Anfang Dezember 2013, zieht mein Vater aus dem Haus, das er gemeinsam mit seiner Frau gekauft hat, aus und nach Rothenburg ob der Tauber, seine Heimatstadt. Er findet, das wäre eine gute Idee. Und ich frage ihn, wieso? Und dann sagt er, ja, weil da meine Freunde sind. Und als ich ihm dann sage, dass die aber alle arbeiten und dass sie Familie haben und dass sie ihn nicht rund um die Uhr bespaßen können, da wechselt er dann das Thema und vermeidet den Gedanken, dass er in Rothenburg vielleicht auch sehr alleine sein könnte. Am Anfang sieht es tatsächlich so aus, als würde ich mich täuschen. Er macht es ganz gut da. Hat eine schöne große Wohnung, bezahlt sie vom üppigen Unterhalt seiner Frau, geht fast jeden Tag essen bei seinem Stammitaliener, auch von ihrem Geld. Wenn mich meine Frau schon rauswirft, dann verbrate ich wenigstens ihr Geld. So wirkt sein Verhalten manchmal auf mich. Er bewirbt sich sogar wieder um Jobs und lässt sich für den Stadtrat aufstellen, wird bei der Wahl letzter seiner Partei mit 167 Stimmen. Egal. Dabei sein ist für ihn alles. Hände schütteln, der Schottners Harald sein, erkannt werden. Das hat ihm, glaube ich, alles ganz gut getan. Er lernt sogar eine Frau kennen, aber das zerschlägt sich nach ein paar Wochen. Sie ist ihm irgendwie zu ESO. Today. Im Sommer besuche ich meinen Vater mit meinem Sohn. Opa und Enkel verstehen sich bestens, wirklich. Mein Vater als Opa ist fast so wie der Papa von früher. Zärtlich, bestimmt, zugewandt, interessiert, natürlich aber auch deutlich älter. Seine vom Rauchen und Saufen leicht angeraute Stimme ist immer noch super fürs Vorlesen, aber seine großen Hände, ja, mit denen kann er seinen Enkel nicht mehr auf die Schultern heben. Körperlich ist er echt mies drauf. Er schwitzt bei jeder kleinsten Tätigkeit, nimmt den Aufzug in seine Wohnung im 2. Stock. Und das fällt auch seinen Freunden auf, erzählen die mir später. Und auch meinem Vater selbst. Als es mit den Augen losgeht, da sagt er, er würde so gerne eine Kur machen, am liebsten im Allgäu. Und ich sag dann, Papa, ich kann nicht dahin fahren. Du musst nur Bescheid sagen, dann geht's los. Aber er sagt nie was. Na, was hätte ich tun sollen? Einfach hinfahren und ihn einpacken? Vielleicht. And I just watched you. Zu dem Zeitpunkt muss er aber auch schon längst angefangen haben, sich einzumummeln. So sieht jedenfalls seine Wohnung aus, die ich nach dem Tod dann räumen muss. In der Küche ist kaum was zu essen, im Wohnzimmer stapeln sich die Zeitungen, die Wodkaflaschen überall. 5 Umzugskisten voll Flaschen tragen wir später raus. Am Freitag vor Nikolaus erscheint mein Vater zum ersten Mal nicht zu seinem Stammtisch. Und dann ruft mich sein bester Freund an, ist sehr besorgt und sagt, auch seine Anrufe gehen ins Leere, sein Klingeln an der Wohnungstür. Mein Papa macht einfach nicht auf. Wir rufen die Polizei an und die den Schlüsselservice. Und als sie die Wohnung betreten, schläft mein Vater. Er macht ihnen weiß, dass es ihm gut geht. Und da können sie nichts machen. Das ganze Nikolauswochenende über versuche ich ihn dann zu erreichen. Ich rufe meine Schwester an, seine Freunde, wir alle klingeln, wir rufen an, wir schieben Zettel unter der Tür durch. Aber nichts, keine Antwort. Die Nachbarn sagen, ja, bei ihm brennt Licht und Pfeifenrauch können wir auch riechen. Aber mein Papa, der tut einfach so, als gäbe es uns nicht. So geht das bis Montag. Und dann rufen wir wieder die Polizei an. Kurz vor 7 am Abend klingelt dann mein Telefon. Ich stehe gerade am Herd, koche eine Kartoffelsuppe. Am Telefon ist ein Beamter und er sagt, Herr Schottner, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Vater ist verstorben.
Dominik Schottner über seinen Papa, der im vergangenen Dezember gestorben ist. Harald Schottner war Alkoholiker. Das Lied, das wir hören, das ist von The National, About Today. Dominik hat mir noch geschrieben, dass das Lied für ihn gut diese Distanz klar macht, die Menschen zwischen sich und andere bringen können. Und die dann irgendwann, diese Menschen, niemanden mehr an sich ranlassen. Genau deswegen lief der Song auch auf der Trauerfeier von Harald Schottner, als sich die Familie von ihm verabschiedete. Am Anfang hatten wir ja die Zahlen. 96,4% der Deutschen trinken Alkohol. 96,4% der Menschen hier im Lande sammeln die unterschiedlichsten Erfahrungen mit Alkohol. Schöne Partymomente, tanzen gehen, auch mal üble Stimmungsschwankungen, Kater. Das ganze Programm eben, was so ein Rausch eben alles so bietet. Stefanie Dötzer, die trinkt zwar selber nichts, trotzdem, ja oder gerade deswegen ist sie eigentlich die Richtige, um das Thema Alkohol, wie wir damit umgehen, was der mit uns macht, um das alles mal eigentlich ganz nüchtern zu betrachten.
Okay, pass auf. Ich spiele dir jetzt mal das Lied vor, das bei uns bei allen möglichen Schulfesten lief. Das ist die Aufzählung von sämtlichen Clubs in Erlangen, wo wir damals weggegangen sind. Und jetzt kommt der Refrain. Verstehst du den Text? Wir starten jetzt die Feier. Ganz Erlangen feiert, bis der Letzte reiert. Es gab Zeiten, da war es echt so. Da war ich im E-Werk Freitagabend auf dem Klo und hab die Haare von meiner Freundin hochgehalten, damit die sich nicht vollkotzt. Oder hab irgendwo morgens um 4 dem Freund so trockene Brotstückchen gefüttert und Kamillentee eingeflößt. Und mir immer überlegt, ab wann man eigentlich den Notarzt rufen muss, auch wenn es der andere gar nicht will. Ich fand das nicht so toll damals, aber ich habe sowas gedacht wie, ja, okay, bist jetzt 16 und da sind die Freitagabende ebenso. Kann man nichts machen.
Ja, aber das war ja nicht dein Freundeskreis, oder?
Doch, na klar.
Wie kamst du denn dann klar in diesem Kreis, wenn die betrunken waren und du nicht?
Naja, als Teenager habe ich ja auch noch ab und zu was getrunken.
Am Eierlikör genippt.
Nee.
Warst du mal richtig betrunken? Hast dich mal richtig gehen lassen im Suff?
Nee.
Du weißt also gar nicht, wie das ist.
Also richtig besoffen sein, habe ich keine Ahnung, wie das ist. Ich kann es mir irgendwie vage vorstellen.
Das kannst du nicht.
Nee, kann ich
das
nicht.
Kann man nicht.
Echt?
Ich bin mir sicher, dass du dir das nicht vorstellen kannst, weil richtig betrunken sein bedeutet die vollkommene Abgabe der Kontrolle. Und das kannst du nicht.
Nee, sowas kommt überhaupt nicht in Frage. Kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Kommt gar nicht in die Tüte. Ja, geraucht hast du ja sowieso mal nicht. wenn du nämlich aus die Tüte packst, dann geht's richtig ab. Weil das Saufen und Kiffen, das war super. Das habe ich total gern gemacht zu Uni-Zeiten.
Ich kenne ziemlich viele Leute, die das super finden. Aber ich selber finde es furchtbar. Bei meinem letzten Schluck Alkohol, da war ich 22, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall über 12 Jahre her. Und alle vorhergehenden Schlucke, also ich musste in Schlucken zählen, nicht in Gläsern oder Flaschen, die waren gewissermaßen nie freiwillig. Das war immer das Resultat von Situationen, in denen ich dachte, das kannst du jetzt nicht bringen, zu sagen, nee, danke. Ich mag keinen Alkohol. Zum Beispiel bei einem Theaterworkshop, wo ich 15 war und alle anderen waren 18 und tausendmal cooler als ich. Oder nachts, wenn die ganze Clique über die Parkmauer klettert und dann im Park Flaschendrehen spielt. Da kannst du eigentlich nicht nichts trinken. Also habe ich dann so getan, als ob. Ich habe die Flasche genommen und auch an den Mund angesetzt. Und dann in dem Moment, wo die Flüssigkeit die Lippen berührt, habe ich sie wieder runter und dann an den nächsten weitergereicht. Und wenn mir jemand ein Glas eingeschenkt hat, dann bin ich hinters Zelt geschlichen, also bei Rock im Park und solchen Sachen, und habe es dann da wieder ausgekippt. Und ich habe gelernt, wie man spielt, dass man angetrunken ist. Also wie man total albern tut, obwohl man den ganzen Abend nur Leitungswasser getrunken hat. Ich dachte, das sei zu Integrationszwecken notwendig. Ich bin aufgewachsen in Oberfranken, also ausgerechnet der Gegend mit der größten Brauereidichte, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das erste Bild, das mir zu Alkohol einfällt, das ist die Sportgaststätte in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Schon so am späten Sonntagvormittag saß da am Tresen so eine Reihe von Männern mit roten Gesichtern und Hemden, die sich über den Bauch spannen. Und die da irgendwelche Witze gerissen haben, die keine waren.
In Vino et Veritas, doch im Bier ist auch etwas.
Ich habe dir jetzt Kind angeschaut und hatte so ein widersprüchliches Gefühl. Ekel irgendwie und das Wissen, dass ich mit denen nichts zu tun haben möchte und gleichzeitig auch sowas wie Mitleid. Weil dieses eine Bild genügt hat, um zu wissen, deren Leben ist nicht so gelaufen, wie sie sich das gewünscht hätten.
Ich habe in meinem Leben einmal eine Spezi getrunken, das ist mir schlecht geworden. Ich meine, man kann Spezi trinken, die Brauerei Spezial, hast du auch Spezi.
Aber komischerweise behaupten sie, dass sie total Spaß haben. Aber wenn das der Spaß ist, wie trostlos ist denn dann der Rest?
Wenn ich bloß Wasser trinken soll, dann ist eigentlich alles vorbei, ne?
Ich weiß noch, dass ich mich mit meinen Cousins darüber unterhalten habe. Da waren wir alle so zwischen 7 und 10. Und da waren wir alle 3 angewidert und haben uns geschworen, dass wir nicht so werden. Ich war aber dann die Einzige, die sich daran gehalten hat. Ich war die Spaßbremse und die anderen haben sich in die Dorfjugend integriert.
Mit einer Bierbank hat er getanzt an der Kirchweih.
Ja.
Also nicht auf der Bank, sondern mit der Bank getanzt.
Ja, apropos Kirchweih. Für sie war das die fünfte Jahreszeit, also der Moment, wo man total die Sau rauslassen kann. Und für mich war es der Moment, wo ich zur Ethnologin meiner Heimatgegend werde und Sitten und Gebräuche bestaune, die für mich total befremdlich sind. Das geht mit dem Anstich los und zieht sich durch alles. Als Kind konnte ich noch unbehelligt gebrannte Mandeln essen und Achterbahn fahren. Aber irgendwann kommt dann die Zeit, wo man sich auf die besagte Bierbank setzen muss. Oder noch schlimmer, auf der Bierbank aufstehen muss und irgendwelche Lieder mitsingen. Oh Gott. Hingepilgert bin ich als Jugendliche trotzdem. Also man hätte ja irgendwas verpassen können. Aber ich habe schnell kapiert, dass das für mich nur geht, wenn ich in eine Beobachterrolle gehe. Also stand ich da rum und habe zugeschaut, wie um mich herum einer nach dem anderen in so eine kollektive Rauschwelt abdriftet. Und während die anderen völlig losgelöst waren, war ich damit beschäftigt, aufzupassen, dass mir keiner sein Bier über die Hosen kippt. Und daheim habe ich dann meiner Mutter vom Abend berichtet,
also praktisch fünfte Jahreszeit für die
und meine ersten sozialpsychologischen Feldstudien geschildert. Das, was ich da so spannend finde, das sind diese Massenphänomene.
Die singen die gleichen Sachen beim Refrain mit. Sie stehen alle zum gleichen Zeitpunkt auf und stellen sich auf die Bierbank. Sie werden zum gleichen Zeitpunkt ihren Bierkrug nehmen und werden zum gleichen Zeitpunkt anstoßen.
Ja, stell dir vor, du sitzt zwischen 10 Leuten, die aufstehen und du bleibst sitzen.
Ja, dann kommst du dir natürlich bescheuert vor. Und das, genau das war gestern. Und dann hat Jens zu mir gesagt, also die gesellschaftliche Konvention verlangt jetzt, dass wir alle aufstehen. Weil Tobias und ich nämlich immer noch saßen und gerade in irgendeinem Gespräch verwickelt waren. Und wir dann so, man muss aufstehen. Okay, gut, stehen wir auf. Und dann standen wir auch auf dieser blöden Bierbank rum und haben uns dann halt im Stehen weiter unterhalten.
Naja, meine Jugend ging vorbei, ohne größere Zwischenfälle. Also und ohne, dass ich besonders aufgefallen wäre. Es diese Analysegespräche, die hat nie jemand mitbekommen. Ich hätte das auch nie öffentlich gesagt. Also ich bin ja nicht bescheuert. Dann nach dem Abi bin ich weggezogen. Und zwar von der Biergegend schlechthin in die Weingegend schlechthin. Nach Bordeaux. Mein erster Wochenendausflug, der ging nach Saint-Emilion. Das ist so ein kleines, mittelalterliches Weindorf. Wunderschön. Und da gibt es jedes Jahr im September den sogenannten Bon des Vendanges, die öffentliche Verkündigung der Weinlese.
Saint-Emilion!
Es ist nicht einfach eine Feier, sondern ein quasi religiöses Ritual. Da gibt es dann eine Prozession von Männern in rot-weißen Roben, die aussehen wie Kardinäle, auch wenn sie, glaube ich, eigentlich Winzer sind. Und ich habe das gesehen und war mega fasziniert. Das war dann eine andere Ästhetik. Da torkelt keiner durch die Gegend und man muss auch nicht schunkelnd auf irgendeiner Bank sitzen. Und dann dachte ich, jetzt stell dich mal nicht so an. Wenn du schon kein Bier magst, vielleicht klappt es ja mit Wein. Also dachte ich, okay, gut, ich schreibe mich jetzt für einen Önologiekurs an der Uni ein. Und dann habe ich gelernt, wie man ein Etikett liest und welche Jahrgänge angeblich besonders gut waren. Jeden Donnerstagnachmittag saßen wir da im Vorlesungssaal und haben geschnuppert und die Gläser geschüttelt. Und die anderen schmeckten dann ein lebhaftes Bouquet, fruchtige Erdbeere und ein Hauch von Basilikum im Abgang. Und ich schmeckte nichts von alledem. Und außerdem habe ich festgestellt, dass mir Billigwein vom Aldi immer noch ein bisschen besser schmeckt als so ein Grand Cru vom Château Smiso Lafite. Weil der Aldi-Wein halt immerhin klebsüß ist. Und das habe ich dann tatsächlich mal öffentlich gesagt. Und zwar bei einer Weinprobe im Château und vor dem Prof, der mir die französische Kulturgeschichte näher bringen wollte. Und das sollte eigentlich so ein leicht selbstironischer Kommentar sein. Und es ging dann total nach hinten los. Der hat mich mit Verachtung angeschaut. Und dann hat er mit scharfer Stimme gesagt, wenn man von einem Thema keine Ahnung hat, dann sollte man auch nicht drüber reden. Ja, okay. Hat er natürlich irgendwie recht. Und deshalb sage ich ab sofort auch wirklich nichts mehr über Wein. Ja, getrunken habe ich dann auch keinen mehr. Ein paar Wochen Önologie haben gereicht, um meinen letzten Versuch in Sachen Alkohol für total gescheitert zu erklären. Jetzt gab es nur noch eine Möglichkeit. Endlich dazu stehen.
Das hast du mir schon erzählt, dass du keinen Alkohol trinkst oder nur ganz wenig Alkohol in deinem Leben getrunken hast. Ich fand das ein bisschen komisch.
Gab es in deinem Freundeskreis irgendjemanden, der gar nichts getrunken hat?
Nee.
Nee.
Es gab welche, die haben mehr getrunken, oder es gibt welche, die haben weniger getrunken. Also getrunken haben die alle. Und ich fand es dann auch irritierend. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum macht die das denn?
Die Frage nach dem Warum ist eine heikle Frage. Ich habe eine öffentliche Antwort, die sich als die praktischste erwiesen hat, weil sie keine Nachfragen provoziert. Seit 12 Jahren sage ich einfach, mir schmeckt's nicht. Das stimmt, aber es ist nur eine Ebene. Die andere ist, ich mag die Wirkung nicht. Ich mag nicht, was Alkohol mit Menschen macht. Alkohol ist für mich ein Paradebeispiel für Fremdsteuerung. Und wer Alkohol trinkt, der gibt es Steuer ab. Und ist dann nicht mehr ganz da. Ich kenne Leute, die dann redseliger werden. Aber ich kenne niemanden, der sich unter Alkoholeinfluss wirklich positiv verändert.
Alkohol macht so laut. Ich bin dann zwar auch kein richtiger Proll, aber ich bin nicht mehr so fein. Ja, einfach gröber. Das mag ich nicht. Ich wollte so nicht sein. Ich bin auch nicht so. Das ist auch in mir drin, aber ich bin das nicht.
Dieses nicht mehr man selber sein ist das eine. Und das andere ist, dass ich wissen will, wie ein Abend wirklich ist. Ob ich die Leute sympathisch finde oder ob ich lieber schnell weg will. Alkohol aber macht einen weniger durchlässig. Das ist wie so ein Dichtmachen.
Man sagt ja auch, ich bin dicht.
Genau, ich bin dicht, genau. Ja. Da kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Mhm. Und das ist der Punkt.
Das kann ich verstehen.
Nee, nicht das Alkohol trinken an sich. Mhm. Ich finde es vor allem schade, wenn Menschen das tun, die an sich was unglaublich Feines haben.
Ja, aber das muss man aushalten können auch.
Ja.
Und das hält nicht jeder aus. Und zumal, wenn er feine Antennen hat.
Wobei ich mich auch nicht immer aushalte. Ich habe mein Dichtmachen, nur halt auf eine andere Art.
Wie machst du das denn?
Na, eben zum Beispiel mit Lesen, 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 ständig. Sodass ständig Input von außen kommt und man die eigenen Gedanken gar nicht schweifen lässt.
Ja, das ist doch dann auch... Dass
man das verhindert.
Eine ähnliche Flucht.
Dann mit dem Internet zuballern. Das kann ich ja nun prächtig. Ist auch eine Droge.
Das ist ja auch eine Flucht.
Na klar, ist auch eine Flucht.
Eine andere Form.
Ja, selbstverständlich. Wäre kompletter Schwachsinn, wenn ich irgendwie behaupten würde, dass nur weil ich keinen Alkohol trinke und ich rauche und so weiter, ich keine Fluchttendenzen habe. Habe ich natürlich. Aber die reichen auch echt. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte die und würde dann noch zusätzlich Alkohol trinken. Na danke.
Mit Mitte 20 bin ich nochmal von Deutschland nach Frankreich gezogen. Diesmal nach Paris. Und das war ziemlich praktisch. Denn Paris ist die Stadt der Proportion und der Moderation, der Mäßigung. Zu viel trinken ist da absolut verpönt. Aber gar nicht trinken, das ist suspekt. Ich war die Praktikantin in einer Produktionsfirma. Und immer wenn ein Projekt abgeschlossen war, dann gab es Champagner und Erdbeeren. Und man stand rum mit einem Glas in der Hand und hat Smalltalk mit irgendwelchen Gästen gemacht. Ich hatte einen Standardsatz. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Ein Orangensaft, bitte. Und dann, um mich herum, plötzlich Stille. Die Reaktionen anderer Leute, die sind ziemlich interessant. Da gibt es ungefähr 3 Typen. Die ersten sind die Hobbypsychologen, die dann einen interessanten Fall wittern und sowas sagen wie, sie hat Angst vor Kontrollverlust. Oder vielleicht ein Alkoholiker in der Familie und das war dann ein abschreckendes Beispiel. Die zweiten sind die Melodramatiker. Für die ist Alkohol der Grundpfeiler der abendländischen Kultur. Und alle Mineralwassertrinker, die sind schon mal per Definition lust- und lebensfeindlich. Und die sagen dann irgendwann seufzend, es ist schließlich die letzte legale Droge, die einem geblieben ist in dieser Verbotsgesellschaft. Und die dritten sind noch schlimmer. Das sind nämlich die Bewunderer. Die sagen, wow, tolle Einstellung, aber ich könnte das nicht. Für die ist man dann ein Abstinenzler. Und das klingt so nach Selbstkasteiung. Dabei bringe ich kein Opfer und ich übe auch keinen Verzicht. Ich habe nur keine Lust, irgendwas zu machen, was ich nicht machen will. Auch wenn ich genug Momente kenne, wo ich irgendwie gern so ein Mittel hätte, das einem Alltagsfluchten erlaubt. Das irgendwie für sofortige Entspannung sorgt. Wobei ich glaube, ich habe so ein Mittel. Mehrere eigentlich. Schwimmen gehen ist sowas, Stall ausmisten, stricken. Das hilft alles beim Runterkommen und hat nicht die Nebenwirkungen von Alkohol. Aber im Gespräch, wenn jemand danach fragt, dann fällt mir sowas nicht ein.
Man muss wirklich eisenharte Nerven haben, um das Leben ohne wirklich so roh auszuhalten. Das ist anstrengend manchmal. Es ist viel einfacher, sich ab und an mal einen einzuschenken oder eine Tüte zu rauchen und einfach mal zu verschwinden. Kurzurlaub.
Ja, aber das glaube ich nicht, dass die Leute, die keinen Alkohol trinken, eisenhärtere Nerven haben als die anderen.
Es ist mit Sicherheit so, dass die, die Alkohol trinken und das regelmäßig, die machen das, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Und
womit entfliehe ich der Wirklichkeit?
Ja, weil soll ich das wissen? Ich bin ja nicht jeden Tag bei dir.
Und ich überlege.
Ich kann dir das aber vielleicht doch beantworten, indem du dich mit, indem du dich so stark mit Tätigkeiten, die du machst, Aktivitäten zupackst. Du kannst ja nicht ruhig sitzen auch sonst so.
Mhm.
Womit kommst du denn runter? Kommst du überhaupt runter?
Ich komme eigentlich nicht runter.
Siehst du? Also du bist ständig auf Draht.
Ja.
Das macht, kann das Leben kurz machen.
Alkohol auch.
Sehr gut.
Die letzten 10 Jahre habe ich kaum über Alkohol nachgedacht. Ich habe auch keine blöden Kommentare mehr abgekriegt. Ziemlich genau, seit ich nicht mehr meine, mich rechtfertigen zu müssen dafür, dass ich nicht mittrinke. Erst als ich dann wusste, dass so eine Alkoholsendung kommt, dachte ich, wo ist jetzt der beste Ort für so eine Reportage übers Trinken und Nichttrinken? Und genau da kam dann eine SMS von einem alten Schulfreund. Wann kommst du denn mal wieder nach Franken? Es ist da gerade so ein Fest. Die sogenannte Bergkirchweih. Total dein Ding. Ich muss lachen und denke, okay, ich gehe da nochmal hin.
Tobias, hörst du mich?
Ich weiß nicht, wie wir es früher ohne Handy geschafft haben, uns da jemals zu finden. Ich bin jedenfalls erstmal 1,5 Stunden rumgeirrt und dann war ich eine 1/2 Stunde in der Kloschlange gestanden. Immerhin hatte ich da mal wieder Zeit für die Feldstudie. Aber das O-Töne einsammeln hat nicht so richtig geklappt. Sobald ich nämlich neben betrunkenen Leuten stehe, fallen mir keine Fragen mehr ein. Ich kann mich irgendwie nicht unterhalten. Geht nicht. Für Interviews bei so Bierfesten braucht man nämlich erstmal vertrauensbildende Maßnahmen. Und ist ja klar, was das wäre, nämlich mittrinken. Aber ich habe gesagt, was ich wirklich mache. Ja, und dann läuft das halt nicht so.
Dein Ernst, oder ist das jetzt aufnimmst?
Und dann habe ich endlich meine Freunde gefunden und dachte, okay, wir müssen die eben herhalten für Interviews.
Ah!
Die sind da jedes Jahr und ich glaube durchaus mit Begeisterung. Aber sobald ich dabei bin, behaupten irgendwie alle, dass sie das ja eigentlich auch nicht so toll finden.
Ich meine, aber ich bin halt drauf, weil ich weiß, dass der Jens jetzt nur heute drauf konnte. Und den Jens wollte ich auch nicht allein gehen lassen. So ist man immer in der Bringschuld.
Da kann ich jetzt machen, was ich will. Ich werde die nüchternen, sehr reflektierten
Noten. Ich glaube, wir sind älter geworden. So, dass wir jetzt alle behaupten, in den 90ern sei das ja alles ganz anders gewesen und vor allem viel wilder.
Das, was man hier hört, das ist ein absoluter Witz. Also das war wirklich, als wir jung waren, war hier das doppelt bis dreifach so laut.
Musik ist leiser, Zigaretten weniger und alle tragen jetzt die süddeutsche Volksfestuniform in Form von Dirndl und Lederhosen.
Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns frei.
Masse will Gleichheit, das hat Elias Canetti mal gesagt, und in Frage gestellt werden, das will sie nicht.
Aber die gesellschaftliche Konvention erlaubt jetzt wieder, dass wir uns hinsetzen, oder?
Ich glaube ja. Weißt du, we don't need no education.
Aber ich finde, das Lied passt eigentlich nicht hierher. Weil ich finde das Lied extrem gut, aber es ist eigentlich, es ist so ein Antikonformistenlied. Ich glaube, das Problem, das ich mit solchen Veranstaltungen habe, ist auch, dass Leute, die einzeln echt nett wären, die sind ja dann nicht mehr einfach einzeln sie, sondern sie sind dann so eine Masse. Und die werden einzeln alle in Ordnung. Weil ab einem gewissen Alkoholpegel sind sie unerträglich.
Richtig.
Also wobei genau dieser Effekt, den gibt es auch ohne Alkohol.
Richtig, genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt es auch ohne Alkohol und das sind auch die schlimmsten Verbrechen schon damit begangen.
Ja, ganz genau.
It's where religion and drugs lead back on the other side.
Für denjenigen, der in der Masse untertaucht, sind das immer irgendwie schöne Momente. Und für mich ist es das Gegenteil. Passenderweise habe ich in dem Abend noch eine totale Erkältung bekommen und war echt heilfroh, als es endlich vorbei war.
War's das?
Thank God!
So, das war das letzte Mal. Und jetzt ist echt die Zeit für den Abschied gekommen. Alle Bierfeste, alle Weindörfer, alle Clubs und alle Diskos kommen echt gut ohne mich aus. Und ich gut ohne sie.
Einfach eine Menschenwalze, die sich jetzt in die Stadt ergießt.
Beim Runterlaufen sehe ich eine 20-Jährige, die den Eindruck macht, als ob sie auch nur ihrer Clique zuliebe trinkt. Und ich hätte ihr gern gesagt, weißt du, lass es einfach. Die werden das erst komisch finden, aber in ein paar Jahren fragt keiner mehr danach. Und die Coolen von jetzt, das sind die Spießer von später. Naja, habe ich dann nicht gemacht. Ich habe bloß rüber gelächelt. Und dann bin ich heimgegangen. Und da habe ich dann echt angefangen zu trinken. Also so richtig. Mindestens 2 Liter Hustentee. Santé.
Wie wir es so mit dem Alkohol halten, hat Stefanie Dötzer uns erklärt, ganz nüchtern betrachtet, in der D-Radio Wissen 100, dein Bier. Es gibt ja diesen Begriff Gonzo. Die einen sagen, das ist der letzte Kerl, der abends an der Theke steht, dann sind alle anderen schon weg und der bestellt noch einen und noch einen. Gonzo ist aber auch ein Stil. Journalismus-Stil, radikal, subjektiv, keine Distanz. Hunter S. Thompson hat es vorgemacht, wie das geht. Einmal war Hunter S. Thompson in Zeitdruck, er musste schnell was zu Papier bringen. Er hatte auch schon ein bisschen gebechert. Und da hat er sich nochmal mehr Koks und Whisky kommen lassen und dann gesagt, es gibt nur einen Weg, das zu schaffen. Ich muss mich massiv zuknallen. E.T.A. Hoffmann und Hunter S. Thompson, die haben sich um roundabout 200 Jahre verpasst. Aber das mit dem zugeknallt, das könnte auch auf E.T.A. Hoffmann gepasst haben. Ne? Der Autor muss etwas zustande bringen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. Im Falle von Thompson und Hoffmann, gerne auch mal ein Alkohol. Am Ende kannst du es dann gar nicht mehr trennen. Den Alkohol, das Kreative, die Gehirnschädigung, das Geniale. Pascal Fischer erzählt von diesem E.T.A. Hoffmann und wie der sich locker gemacht hat und beschreibt, welche irren Welten eigentlich entstehen, wenn einer wie er sein Genie auch noch mit Alkohol übergießt.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ein Poet des Weinrauschs, nicht so einer mit Kotzgeschichten?
Ich kacke seit gestern beträchtlich und kann nicht ausgehen.
Oh, da hat er einen Kater. Er ist schon 41 und lädt gerade seinen Kumpel per Brief morgens ein zum Portwein. Boah, ich lese mich ein und merke, ganz schön extrem diese Trinkerstory. Kein Wunder, bei dem Leben. Geboren 1776 im preußischen Königsberg. Mutter hysterisch, Vater Hofgerichtsadvokat und Säufer. Die Eltern trennen sich, als er 2 ist. Später studiert er aus Familientradition Jura. Als er 21 ist, stirbt auch der Vater. Studiert in Glogau und Berlin immer herausragende Noten. Nur ab und zu ein Glas Wein. Aber dann wird er Assessor am Obergericht im polnischen Posen. Kein Kulturleben wie in Berlin, nur das Lokal Ressource, die Quelle halt, für starken Ungarwein. In der Provinz ist Saufen Sitte und auch Bordellbesuche.
Ich wollte mich betäuben und wurde das, was Schulrektoren, Prediger, Onkels und Tanten liederlich nennen.
Und es kommt noch schlimmer. Hoffmann wird erwischt, als er im Karneval Karikaturen seiner Vorgesetzten verteilt und wird in ein noch kleineres Kaff strafversetzt. Plock. Er fühlt sich wie lebendig begraben und beginnt ein Tagebuch. Dann stirbt auch noch in der Ferne ein geliebter Onkel. Einsamkeit, Trauer und Alkohol, das führt früh zu Überspannung.
Vorige Woche klopfte nachts einmal etwas an die Türe. Meine Frau behauptet, der Onkel habe Abschied genommen. Heute bin ich geneigt, so etwas zu glauben. Meine Frau ist zu Bette gegangen und mich wandelt eine Kinderfurcht an im öden Zimmer.
Wo andere nur wirr träumen, ja, da sieht er Visionen wundersamer Welten. Die notiert er im Tagebuch und außerdem verwandelt er alles direkt in Literatur, in eine schwarze Romantik, die es so noch nicht gegeben hat. Da kommen vor Wiedergänger, Teufelsfratzen, sprechende Hunde und Katzen, täuschend lebendige Menschenautomaten aus Holz, Spukhäuser. Ein Student trifft einen verwandelten Salamander mit Schlangentöchtern.
Er sah den Archivarius Lindhorst in seinem damastenen Schlafrock, der wie Phosphor erglänzte. Er sah das azurblaue Zimmer, die goldenen Palmbäume.
Das halluziniert der Student Anselmus in Der goldene Topf, nachdem er zu viel Wein getrunken hat. Ein bisschen wie der Autor Hoffmann, der in der Realität auch mit Punsch in der Hand schreibt. Jeglicher Alkohol scheint ein Erlebnis, scheint ihn anzufeuern. So akribisch notiert Hoffmann alles.
Eine Flasche Lipari. Schnaps, Champagner. 12.10.1803, gepuncht des Abends. 13.10. Dito. 14.10. Dito.
Er weiß also genau, was und wie viel er kippt und wann die Inspiration kippt. Das ist mehr als Zerrissenheit zwischen Brotberuf und Künstlertum. Das ist moderner Grusel. Unheimliche Doppelgänger bevölkern seine Texte.
Mit wildem, entsetzlichem Blick drängte sich ein halbnackter Mensch alles um sich her mit geballten Fäusten niederstoßend durch die Menge. Ich erkannte meinen grässlichen Doppelgänger. Und damit riss er Aurelien empor und stieß ihr das Messer, das er hochgeschwungen in der Hand hielt, bis an das Heft in die Brust, das des Blutes Springquell hoch emporspritzte.
Zerrissene Seelen, abgespaltene Persönlichkeitsanteile, die unterdrückte Mordfantasien ausleben, das ist fast schon Psychoanalyse. Ab 1804 wird Hoffmanns Leben selbst sehr zerrissen. Napoleons Eroberungen machen ihn als preußischen Beamten mal arbeitslos, mal flieht er sogar. Ein wirres Jahrzehnt folgt. Beamter in Warschau, Hungerkünstler in Berlin, Musikdirektor, Kritiker, Musiklehrer in Bamberg, Dresden, Leipzig. Denn als Komponist betätigt er sich ja auch noch. Und das Sauftagebuch füllt sich. Punsch, Roussillon, Burgunder, Kirschwasser, Rum.
6. Januar 1811. Gespannt bis zu den Ideen des Wahnsinns, die mir oft kommen. Warum denke ich schlafend und wachend so oft an den Wahnsinn?
Das fragen sich später auch andere und schreiben Bücher wie Werke E.T.A. Hoffmanns vom Standpunkte eines Irrenarztes. Dem einen ist er ein Warnbild vor den Gefahren des Alkohols, dem nächsten ein abschreckendes Beispiel kranker Kunst und opiumrauschartiger Bilder. Aber was der gemeine Säufer nur träumt, ja, das feilt Hoffmann stilistisch richtig aus. Zum Beispiel in Der Sandmann.
Das ist ein böser Mann. Der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht ins Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er in einen Sack. Mir war es, als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen. Scheußliche, tiefe, schwarze Höhlen statt ihrer.
Horrorkino im Kopf. Das muss man erstmal bringen. Flaschenfutter nennt Hoffmann den Wein jetzt schon und er bestellt ganze Pakete voller Pullen. Er träumt auch immer wirrer, zum Beispiel von sich und einem Freund. Die beiden pressen auf einem Berg zigtausende Beeren zu Wein, der in eine gigantische Schale fließt.
Aus dieser erstiegen aber uns zum Schabernack grässliche Dämonen, fantastische Knirpse, die den Berg zu Tausenden hinauf und umherum krochen. Und zwar so, dass wir beide umstülpten und in die Hülsen der gekelterten Traube rettungslos versanken.
Dabei werden die alkoholschwangeren Albträume auch real. Im August 1813 erlebt Hoffmann in Dresden die Schlacht zwischen der napoleonischen Armee und den Verbündeten Österreich, Preußen und Russland.
Was ich so oft im Traume gesehen, ist mir erfüllt worden. Auf furchtbare Weise. Verstümmelte, zerrissene Menschen.
Da wird einem westfälischen Soldaten unten vor dem Haus der Schädel zerfetzt und oben kippt die ganze Tischgesellschaft schnell Wein. Ja, Hoffmann trinkt sich die Welt auch schön. Ein andermal notiert er:
Indem ich ein Glas Burgunder genieße, verschwinden plötzlich Kanonen, Granaten. Und ich sitze in den herrlichsten Katakomben des Maxplatzes, der mir in schimmernden Lichtern oft wie der Markusplatz erschienen, da sich der Dunst der sublimsten Weine zum optischen Linsenglase sich verdichtet, vor dem sich allerlei närrische Gestalten in skurrilen Boxsprüngen lustig und ergötzlich bewegten.
Flucht trinken. Heutige Ärzte würden da wohl vermuten, Sucht trinken mit Depressionseinschlag. Seltsamerweise sieht man das damals anders. Mancher Doktor findet Alkohol stimulierend. Einmal hat Hoffmann Fieber und bittet seinen Freund um Medizin.
Ich soll nach des Arztes Vorschrift roten Wein, und zwar guten, trinken. Könnten Sie mir wohl zu ein, anderthalb oder paar Dutzend Flaschen, nicht zu teuren, aber guten, verhelfen?
Mittlerweile 1814 ist Hoffmann Kammergerichtsrat in Berlin. Ein Doppelleben auf der Überholspur ist das. Tagsüber Akten und Prozesse, abends und nachts Schriftstellerei. Oder eben Trinken mit stadtbekannten Zockern und Schauspielern, oft erst in zwei Runden hintereinander und dann noch im Lokal Luther und Wegner, bis morgens. Sein Freund Eduard Hitzig erinnert sich.
War er einmal montiert, wie er es nannte, in exotische Stimmung, die oft bei einer halben Flasche Wein auch nur ein gemütlicher Zuhörer hervorrufen konnte, so gab es nichts Interessanteres als das Feuerwerk von Witz und Blut der Fantasie, das er dann unaufhaltsam oft 5-6 Stunden vor der entzückten Umgebung aufsteigen ließ.
Ja, und am Ende häuft dieser Autor 1116 Reichstaler an Zechschulden an. Das ist unglaublich viel. Für ein Manuskript bekommt er nämlich, jetzt weil er ein bekannter Schriftsteller ist, gerade 50 Reichstaler. Der Wirt erlässt Hoffmann vor Lebensende diesen Schuldenberg sogar, denn der Gast wird geradezu zur Attraktion, die Touristen ins Lokal spült. Auch das dürfte nur wenigen Trinkern vergönnt sein. Doch Hoffmann wird nervenkrank, mit Lähmungen und verdächtigt den Alkohol.
Jede unverdiente, harte Kränkung, die ich erleiden musste, vermehrte meinen inneren Groll. Und indem ich mich immer mehr und mehr an Wein als Reizmittel gewöhnend das Feuer nachschürte, damit es lustiger brenne, achtete ich das nicht, dass auf diese Art nur aus dem Untergange das Heil ersprießen könne.
Seine späten Werke, die zeigen das Unheil richtig. In Die Elixiere des Teufels kostet der Mönch Medardus den Wein, mit dem einst der Teufel den heiligen Antonius versucht hat. Medardus sieht dann überall Doppelgänger. Er begeht Morde und verliert am Ende den Verstand. Der Roman ist dermaßen soghaft, dass in Göttingen ein Student wahnsinnig wird, berichtet zumindest Heinrich Heine. Hoffmanns Figuren betonen oft, ja, Wein führe zu genialen Gedanken, aber ein ganzes stimmiges Buch, das gehe nur nüchtern. Das klingt alles nicht gerade nach Fuselverherrlichung. Als Hoffmann im Jahr 1822 Geburtstag feiert, seinen 42., ja, da ist er längst Abstinenzler, berichtet sein Freund Hitzig.
Er trank Seltasser Wasser, während er seiner Gesellschaft die köstlichsten Weine vorgesetzt.
Ja, zuletzt diktiert er vom Bett aus, bis die Lähmung seine Lunge erreicht, er sich noch gerade zur Wand drehen kann und stirbt. Letztlich gar nicht an Alkohol. Man vermutet heute an Syphilis. Und angesteckt hat er sich in seinen wilden Partyjahren in den Bordellen. Aber da fing er auch mit dem Saufen an. Er ist ein Multitalent gewesen. Zeichner, Komponist, Schriftsteller. Nebenher brillanter Jurist, der seine Akten flott abgearbeitet hat. Ein Output total hochgetaktet, untypisch für einen Alkoholiker. Aber er brauchte seinen Wein, ja, und in rauen Mengen, und er litt darunter. Der Preis für das geniale Werk war also richtig hoch. Ein ambivalentes Leben und damit eigentlich sehr typisch für einen Suchtkranken.
Das war die 100 zum Thema Alkohol mit Dominik Schottner, der erzählt hat, wie sein Vater sich sprichwörtlich totgesoffen hat, mit Stefanie Dötzer, die zwar nichts trinken mag, aber viel über Alkohol zu erzählen hatte, und mit Pascal Fischer, der uns in die weinselige Welt von E.T.A. Hoffmann gebeamt hat. Ich bin Stefan Beuting, ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ich das nächste Bier trinke, dann wird das auf jeden Fall ein anderes sein als diese vor dieser Sendung.
Die Radio Wissen 100.
Ich wollte ja eigentlich schon länger mal einen Beitrag über meinen Papa machen, auch als er noch gelebt hat, da aber eher über ihn als Langzeitarbeitslosen. Und ich hatte da auch mit ihm schon drüber gesprochen, beim Arbeitsamt mit seinem Sachbearbeiter Kontakt aufgenommen, aber mir war das dann doch immer irgendwie zu persönlich. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, die Geschichte über den Tod deines Vaters und über seinen Alkoholismus und wie es alles so kam, die ist ja jetzt nicht gerade unpersönlich. Und ja, muss ich sagen, stimmt, es war auch eine echt krasse Überwindung und hat vor allem sehr lang gedauert. Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es okay war, dass ich die Geschichte erzählt habe. Ich stelle mir dann immer vor, wie mein Vater die auch hört. Aber es war mir doch wichtig und auch eine Herzensangelegenheit, mal zu sagen, Alkohol ist einfach ein verdammtes Gift. Und wir schütten uns das alle so ein bisschen Larifari irgendwie rein. Und ich habe vor allem während der Recherche zu dem Stück gemerkt, dass ich mich selber gedanklich vom Alkohol immer weiter entfernt habe. Die Ausgangsfrage war nämlich mal, wie wahrscheinlich ist es, dass ich als Kind eines Alkoholikers auch mal einer werde? Ja, hängt davon ab. so ein bisschen. Ne? In erster Linie hängt es von meinem Umfeld ab. Und dann hängt es natürlich in ganz besonderem Maße auch von den Umständen ab, in denen man lebt. Und die sind jetzt tatsächlich noch so wie bei meinem Vater früher, einigermaßen stehe ich im Leben und so. Nur der Unterschied ist eben, dass ich kaum was trinke, während er ja sehr viel getrunken hat. Und wenn ich dann doch mal was trinke, dann ist es eigentlich gar nicht so viel und auch eher immer mit so ein bisschen schlechtem Gewissen.
Mir war es, als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen. Scheußliche, tiefe, schwarze Höhlen statt ihrer. Warum denke ich schlafend und wachend so oft an den Wahnsinn?
Ich habe ja E.T.A. Hoffmann im Studium kennengelernt und habe aber nur seine Werke und die Sekundärliteratur gelesen und kaum was Biografisches. Und das hier jetzt alles, das hat mein Bild von diesem Genie nochmal komplett gedreht. Ich dachte, der hat eine schwere Kindheit gehabt oder eine kreative Persönlichkeit mit so extremen Polen. Dabei war es wohl auch der Alkohol. Ich habe ständig den Kopf schütteln müssen, als ich seine Tagebücher und Briefe dann las. Der Hoffmann, der trank kein Bier, das war ihm ja zu dumpf und depressiv. Und sowas, das haben auch die Ärzte damals behauptet. Der Kater durch Champagner, das war die Theorie, der könne nie schlimm sein. Champagner mache immer nur einen heiteren, beschwipsten Rausch. Das war echt eine seltsame Zeit damals.
Kirchweih, das läuft ja in Nordrhein-Westfalen.
Also das ist total bayerisch, das Wort Kirchweih.
Genau, und ist das eine Kirmes?
Ja.
Ist das Kirmes?
Ja.
Warum sagst du nicht Kirmes? Kirmes ist doch auch...
Weil das keine Kirmes ist.
Das, ich frage, ist das eine Kirmes, frage ich.
Sagst, nee, ja. Ist eine Kirchweih.
Ich habe ja gerade gefragt, ist das wie eine Kirmes?
Ja, aber es ist eine Kirchweih. Also das Wort Kirmes ist völlig unmöglich, das zu verwenden. Da würden alle Franken, die das hören, und alle Süddeutschen würden im Dreieck springen, wenn sie das Wort hören.
Die Norddeutschen oder die nicht daherkommen, wissen nicht, was es ist.
Ja, Kirchweih eben.
Was ist denn eine Kirchweih?
Eine Kirmes. Ja, aber dann müssen die Norddeutschen damit auskommen.
Geil.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.